Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal der Blabla Heroes. Schön, dass ihr für eine neue Ausgabe unseres Podcasts wieder mit am Start seid.
Ich bin immer noch Lilly.
Und ich bin immer noch Björn.
Und ich möchte als allererstes ein ganz, ganz großes Danke an euch herausschicken für all die ganzen Views, die ihr uns gegeben habt und für eure Zeit. Und Björn macht gerade ein Herz. Er schickt euch
ein Handherz.
Er schickt euch ein Handherz heraus. Wir danken euch wirklich für eure Likes, für eure Kommentare. Könnten noch mehr werden. Also schön fleißig kommentieren, schön fleißig uns einen Daumen nach oben, ein Like geben und alles, was das Zeug hält, das ganze Programm einfach durch. Wir freuen uns wirklich tierisch. Wir hatten damit nicht gerechnet, dass ihr uns mögt. Ihr das mögt, was wir mögen.
Ja, mit so viel Unterstützung haben wir wirklich nicht gerechnet. Und mit diesen positiven Rückmeldungen, es hat uns echt umgehauen. Und in dem Sinne sind wir jetzt noch viel motivierter als vorher.
Und viel verbreiteter.
Ja, genau.
Ab heute könnt ihr uns auch auf Spotify hören und auf jeden Fall schon mal auf Amazon Music. Bei Apple steht die Prüfung noch aus, aber bald könnt ihr uns auch auf Apple, wie heißt das?
iTunes.
iTunes, dankeschön.
Bitteschön.
Bei iTunes hören. Die Links verlinke ich euch. Naja, ihr werdet sie unten in den Shownotes finden.
Die Videobeschreibung.
Dankeschön. So könnte man es auch benennen. Oh, es fängt gut an. Nein.
Genau. Aber damit wir jetzt nicht viel zu viel Zeit mit Vorgeplänkel verschwenden, wollen wir gleich wieder in die Folge reinstarten. Ihr habt das im Titel auch schon gesehen. Es geht weiter mit den größten Songs aller Zeiten. Wir sind jetzt schon bei Part 2. Bevor wir dann in die Folge reingehen, noch mal kurz die Regeln und Rahmenbedingungen, die wir uns selber da gesteckt haben, erklärt. Das ist eine fortlaufende Reihe. Das bedeutet, Songs, die jetzt in der vorherigen Folge und in dieser Folge nicht vorkommen, werden vielleicht in den nächsten Folgen vorkommen. Das bedeutet, es gibt Songs, wo ihr sagt, die müssten doch auf jeden Fall da reinkommen. Die werden dann vielleicht auch noch kommen. Ne? Es geht dann immer weiter.
Und wenn ihr einen Song wirklich dolle vermisst, schreibt ihn in die Kommentare. Vielleicht ist er ja dann beim nächsten Mal auch dabei.
Mal schauen. Mal so. Dann haben wir uns vorgenommen, dass wir pro Interpret nur einen Song nehmen wollen. Ob wir das bis zum Ende so einhalten werden, wissen wir noch nicht. Aber das ist erstmal unsere eigene Vorgabe. Dann ist wichtig zu wissen, dass wir über die größten Songs sprechen. Das bedeutet, das sind nicht unsere Lieblingssongs.
Nein.
Das bedeutet, es ist trotzdem bedeutet das aber, dass wir eine subjektive Sicht darauf haben. Also wir sprechen über Songs, die einen großen Impact gehabt haben, in welcher Art und Weise jetzt auch, von denen wir sagen, dass sie die größten Songs aller Zeiten sind, aber nicht unbedingt unsere Lieblingssongs sind. Auf der anderen Seite mega erfolgreiche Songs, von denen wir selber überhaupt nicht überzeugt sind, werden dann auch nicht vorkommen.
Richtig.
Dann wird es keine Songschnipsel geben oder es werden keine Songs angespielt.
Geht nicht.
Copyright-technisch ist das schwierig unterzukriegen. Also wir wollen da nicht irgendwie in Problematiken geraten. Deswegen gibt es keine Songschnipsel. Wenn ihr den Song nicht kennt, über den wir sprechen, habt ihr natürlich die Möglichkeit, kurz zu pausieren, euch den Song auf YouTube oder irgendeinen Streamingdienst anzuhören. Die werdet ihr dort überall finden. Und dann nochmal euch die Folge dann weiter anzuhören. Das ist vielleicht immer ganz gut, den Song einmal gehört zu haben, wenn ihr ihn überhaupt nicht kennt, bevor wir darüber sprechen. Hm. Und dann noch ganz wichtig, wir sind nur Fans. Wir sind weder Musikjournalisten, noch sind wir irgendwie selber Musiker oder in irgendeiner anderen Art und Weise Profis da drin. Das ist hier reines Fangelabers mit ganz viel Halbleinwissen. Ganz viel davon sogar. Davon haben wir viel zu bieten. Wenn ihr merkt, dass wir Fehler gemacht haben oder dass irgendwelche Ungereimtheiten dabei sind, auch das schreibt das gerne in die Kommentare. Weist uns darauf hin, wenn wir Fehler machen. Da greifen wir dann gerne wieder drauf ein.
Zurück.
Da greifen wir gerne wieder drauf zurück.
Und auch noch was in eigener Sache, schreibt es uns, wenn es euch gefällt, aber schreibt uns auch, wenn euch etwas nicht gefällt. Diese Kommentare sind nämlich genauso wertvoll wie diese aufbauenden Kommentare, was wir toll machen, was uns natürlich über alles freut.
So viel zum Vorspiel. Jetzt bin ich schon ganz kribbelig, deswegen steigen wir dann mal ein. Und wir haben jetzt schon einen ganz schön dicken Fisch am Haken
zum
Beginn der Folge.
Und wir haben gesagt, es sind nicht alles unsere Lieblingssongs oder nicht unbedingt unsere Lieblingssongs. Für mich ist es aber einer meiner absoluten Lieblingssongs. Bitteschön.
Es geht los mit Bohemian Rhapsody von Queen. Ich würde es ein Rock-Epos nennen, der auf ihrem Album A Night at the Opera erschienen ist. 1975 hat eine Länge von 5 Minuten 55 und wurde komponiert von Bandleader Freddie Mercury. Ich nenne jetzt mal Bandleader, Sänger Freddie Mercury. Genau, und für uns einer der größten Songs aller Zeiten.
Absolut.
Der Song baut sich ja in verschiedenen Teilen auf. Also man spricht da ja von, heißt ja Bohemian Rhapsody, und das ist dann, wenn man von einer Rhapsodie spricht, ne, dann redet man davon, dass etwas künstlerisch frei ist oder auch aus mehreren unterschiedlichen Teilen besteht. Und genau das spiegelt der Song wider. Wir haben ja dieses A Cappella gesungene Intro nur ganz sanft mit Klavier begleitet. Dann geht es in diesen zweiten Balladenteil, der dann übergeht in das erste Gitarrensolo von Brian May. Dann kommen wir in diesen operesken Teil, von da aus in einen sehr rockigen Part, und dann kommt dieses sanft gesungene Outro dann nochmal. Also ein Song, der sich sehr vielschichtig aufbaut und den man überhaupt nicht in ein festes Genre einordnen kann, sondern der ein richtiges Epos ist. Im weitesten Sinne noch ein Rock-Epos. Ne? Ein Rock-Epos, ja. Weil es ja mit vielen harten elektrischen Gitarren dann nochmal aufwarten kann.
Brian
und auch entsprechend
seine Freude.
Genau, richtig. Der mag ja, glaube ich, diese Queen-Songs, die ein bisschen mehr Gas geben auf der Gitarre. Und der auch gesanglich von Freddie Mercury mal an einigen Stellen sehr sanft gesungen wird, dann aber auch nochmal recht aggressiv in den Stellen, wo es darauf ankommt. Die Produktion, kann man sich dann denken, für so ein Epos war recht aufwendig. Also man hat in mehreren Tonstudios produziert und aufgenommen, hat zig Gesangsspuren aufgenommen. Das ist auch dieser Chor, den man im Hintergrund hört. Das sind im Grunde nur die vier Bandmitglieder, die immer wieder overlaid wurden, damit man diesen Choreffekt bekommt. Und das hat sich über etliche Wochen gezogen, diese Aufnahmen, was man eigentlich gar nicht wollte. Und dadurch wurde es auch viel zu teuer. Das hat sich aber dann natürlich ausgezahlt. Denn der Song hatte einen ordentlichen Erfolg. Es war der erste Nummer 1-Hit der Band in ihrer Heimat Großbritannien. Mhm. Und ist auch bis heute noch die dritthäufigst verkaufte Single in Großbritannien. Und hat sich weltweit über 5 Millionen Mal verkauft. Also Bohemian Rhapsody war so der erste große Mega-Hit von Queen. Er ist auch nochmal auf Platz 1 gewesen im Vereinigten Königreich. Und zwar 1991, als Freddie Mercury verstorben ist. Da hat er es nochmal dann nach ganz oben geschafft. Und an dem Erfolg merkt man, dass die anfänglichen Zweifel der Plattenfirma, die den Song eigentlich erst abgelehnt haben und gedacht haben, den wird man niemals bei der BBC im Radio spielen, der ist viel zu verschachtelt, der geht überhaupt nicht ins Ohr, das ist kein Hit, dass sich diese Zweifel absolut in Luft aufgelöst haben. Und das Gute ist, dass damals die Band und das Management da nicht so drauf gehört hat. Und dass wir dadurch wirklich einen Meilenstein der Musikgeschichte der Band geschenkt bekommen haben. Genau, der Text ist dann auch so ein bisschen schwieriger, auch nicht eindeutig. Da willst du, glaube ich, ein bisschen mehr jetzt nochmal zu zählen.
Schwieriger ist sehr schön gesagt. Eigentlich macht dieser Text keinen Sinn. So, eigentlich eine nette Interpretation dieses Textes.
Ja, fertig, ne?
Na, fertig, es macht keinen Sinn. Punkt. Freddie Mercury hat sich angeblich zu Lebzeiten, heute kann man ihn ja leider nicht mehr fragen, nie zu dem Sinn und zu dem Zweck dieses Textes geäußert. Bandmitglieder haben wohl irgendwann schon mal bestätigt, dass dieser Text irgendwo ein paar autobiografische Züge von Freddie Mercury aufweisen soll, aber sie haben sich auch nicht auf irgendetwas Konkretes festnageln lassen. Aber es gibt natürlich trotzdem ein paar Ansatzmöglichkeiten und ein paar Interpretationsmöglichkeiten, gerade in diesem operesken Teil. Und dort gibt es ja ganz viele Worte, die eigentlich aneinandergereiht wurden. Und wahrscheinlich, ja, das ist eigentlich auf einem anderen Computer von uns, dieses Blip. Da spielt nämlich unser Sohn gerade Fortnite und wird zu einer Party eingeladen. Juhu, also nicht dran stören.
Yeah, Party!
Yeah.
Wir sind nicht eingeladen.
Ich glaube, es ist auch besser so. Jedenfalls die Worte, die so aneinandergereiht wurden, Wahrscheinlich einfach nur, weil sie einen guten Klang haben und in ihrer Länge, in ihrer mit ihren Silben einfach in den Rhythmus dieses Textes passen. Beelzebub, ein Wort für den Teufel. Bismillah heißt im Namen Allahs und ist das ist der Anfang des Korans, so fängt der Koran an. Fandango ist ein spanischer Volkstanz. Der Figaro, den kennt man heute als Friseur. Ha,
ab Montag ja, viele kennen los. Den nicht mehr, schon zu lange zu.
Ja, ab Montag geht's wieder los. Galileo ist ein italienischer Vorname. Scaramouche ist ein angeblich prahlerischer Soldat. Eine Gestalt aus der italienischen Commedia dell'arte. Gut. Also im Prinzip sind dieses alles Worte, die aneinandergereiht wurden, weil sie gut klingen und gut und sich gut in den Fluss des Textes oder in des Liedes, in den Rhythmus einpassen. Aber es gibt auch Stimmen, die sagen, dass Freddie Mercury sich eventuell, vielleicht unbewusst, vielleicht bewusst, man weiß es nicht, Freddie kann es uns nicht mehr erzählen, an einem Roman sich orientiert hat. Und zwar heißt es, so langsam reicht's. Der Fremde oder die Fremden von Albert Camus. Dieser Roman war damals ein sehr großer Hit, kann man das so sagen? Ein Hit, ein großer Bestseller und überall im Munde. Und dort geht es einfach um die Hauptfigur Merceau, der ja, vom Leben müde ist oder wie soll man das sagen? Lest es nach, googelt nach diesem Roman und ich mache hier jetzt auch gar keine Besprechung eines Buches.
Das ist ja keine Buchbesprechung.
Genau, genau, geben. Vor allen Dingen nicht von einem Roman, den ich nicht kenne und nicht gelesen habe. Aber es kommen einige Zitate vor im Englischen in diesem Buch, die eins zu eins in diesem Lied auch vorkommen. Zum Beispiel, so sagt die Hauptfigur Merceau oder Mersault, weiß ich nicht, wie es ausgesprochen wird, nothing really matters to me. Also nichts kann mich mehr berühren zu sein.
Nichts bedeutet mir so, ne?
Genau, genau. Gerade da, als die Mutter gestorben ist. Und dieser Merceau ist dann an einem oder wird dann an einem algerischen Strand gefasst. Ich weiß gar nicht, ob er da direkt gefasst wurde. Auf jeden Fall erschießt er dort grundlos einen Araber. Und dort rufen dann die Protagonisten, die ihm den Prozess machen, "We will not let you go." Und auch dieses kommt in den Text vor. Also man kann jetzt Freddie Mercury unterstellen, was heißt unterstellen? Jeder bringt seine Inspiration von irgendwoher in irgendeiner seiner künstlerischen Objekte mit ein. Hm. Und vielleicht hat Freddie Mercury dieses Stück irgendwann gelesen, vielleicht hat er davon gehört, vielleicht hat er es verarbeitet, vielleicht war es auch nur Zufall.
Ja, aber passt ja mit diesem Bismillah, ne?
Nein.
Ja, genau, verschachtelter Text, wie so häufig Texte von großen Songs, ne? Schwierig auszulegen, kann man dann viel vielleicht auch sein eigenes so draufpacken oder eigene Sichtweisen. Aber der Song zeigt eindeutig einmal durch die musikalische Darbietung und dann auch wieder vor allen Dingen durch den Gesang von Freddie Mercury, dass sie eine der größten Bands aller Zeiten sind. Das beweist der Song auf jeden Fall. Auch das Musikvideo hat das bewiesen. Man sagt jetzt im Nachhinein, das war somit der Beginn der Äras der Musikvideos. Auch da hat man ordentlich Geld in die Hand genommen, um das visuell gut umzusetzen. Gerade am Anfang, wo die da so wie ein Kaleidoskop irgendwie so angedeutet, dann nur die Köpfe zu sehen sind. Und dann später kommt das ja auch nochmal.
Komisch, genau. Ich habe genau das Gegenteil von dem gehört, was du mal gesagt hast. Du jetzt gerade gesagt hast, man hat ordentlich Geld in die Hand genommen. Ja. Ich habe irgendwann mal irgendwo in den Weiten des Internets gelesen, die hatten einfach kein Geld für ein gutes Musikvideo. Deswegen haben sie auf die einfachsten Effekte, die es gibt, zurückgegriffen.
Okay.
Ich weiß es nicht.
Aber also, es ist ja schon so, dass man sagt, so damit haben Musikvideos dann auch begonnen. Danach ging es dann richtig los, dass das Produzieren eines Musikvideos auch Relevanz hatte für einen Hit vielleicht. Ne? Und dann kam es ja später, in den 80er, 90ern ging ja nichts. Es gab keinen Hit ohne ein vernünftiges Musikvideo dazu.
Video killed the radio star.
Genau, da ging es damals so richtig los. Auch noch wichtig zu erwähnen, ich werde da nicht müde, den Film Wayne's World zu erwähnen. Auch da gibt es eine epische Szene, wo ja der Kumpel von denen mit dem Auto ist und weil er kotzen will unbedingt und Mama Mia, let me go. Und dabei läuft ja dieser Song im Hintergrund. Der hat den auch nochmal ein bisschen in die Popkultur wieder hochgehievt. Der war ja damals für die Musik sowieso sehr wichtig, dieser Film. Und das ist auch eine sehr epische Szene. Wayne's World sollte man sowieso mal gesehen haben und diese Szene sowieso. Es gibt ein paar interessante Coverversionen auch von dem Song. Weird Al Yankovic hat, wie er immer macht, aus dem Song eine Persiflage gemacht. Die Pentatonics, auch die deutsche A Cappella-Gruppe Maybe Bob hat davon eine Version gemacht. Aber die allerbeste Coverversion, der kann man wirklich mal eine Chance geben, ist die der Muppets. Die findet ihr auf YouTube.
Ja.
Die ist echt großartig.
Ja. Tier, ich liebe Tier.
Ja, genau. Und die Geschichten, die wir jetzt so erzählt haben, gerade wenn es um die Produktion des Songs geht, da sollte man auch auf jeden Fall das Biopic von Queen gesehen haben, das auch den gleichen Titel trägt, Bohemian Rhapsody mit Rami Malek in der Hauptrolle als Freddie Mercury. Da hat man die Geschichte auch nochmal richtig gut erzählt.
Ja.
Ja, so viel zu diesem Kracher.
Schon zu Ende.
Genau. Jetzt gehen wir aber zum nächsten weiter. Jetzt haben wir ja gerade über Queen gesprochen. Ja, das hat ja was Adliges mit sich. Und wir bleiben im Adel, denn wir gehen zu einem King.
Dem King?
Ja, es geht weiter mit dem King of Pop, Michael Jackson.
Wow,
was
du haust heute welche raus. Also, ehrlich.
Es geht um seinen Mega-Hit Beat It aus dem Jahr 1983.
Gar nicht so lange entfernt oder so weit entfernt von Bohemian Rhapsody.
Nee, 83 auch ein super Jahr.
Warum?
Warum wohl? Das war die dritte Single von dem Überalbum Thriller, eins der, oder vielleicht sogar das erfolgreichste Album der Musikgeschichte. Da könnte man jetzt eine ganze Folge nochmal selber drüber machen. Der Song hat eine Länge von 4 Minuten 17, hat also ordentlich Zeit drauf und ist von Michael Jackson selber geschrieben und produziert vom sehr bekannten Erfolgsproduzenten Quincy Jones. Der Song ist da nochmal herausstechend, dass er sehr bekannte Gastmusiker damals gehabt hat. Gefühlt die halbe Band Toto war dabei, also Steve Lukather, Jeff Porcaro und David Page. Ich weise nochmal darauf hin, wenn ich den Namen falsch ausspreche, dann tut mir das sehr leid, die da mit beteiligt gewesen sind. Und das sehr bekannte Gitarrensolo in der Mitte wurde von niemand geringerem als Eddie Van Halen eingespielt. Der wurde dafür angefragt, hat auch kein Geld genommen, hat das einfach als Gefallen gemacht. Der Song war auch recht erfolgreich, hat 2 Grammys abgeräumt, 2 American Music Awards, unter anderem der Grammy für die beste Single des Jahres. Und der Song ist eigentlich recht untypisch für Michael Jackson, den kennt man ja eigentlich mehr so als R&B-Künstler, der auch die Popmusik sehr mitgeprägt hat. Damals war das aber der Wunsch von Quincy Jones, der bei Thriller gesagt hat, es muss unbedingt ein rockiger Song drauf. Michael Jackson hat dann etwas geschrieben, von dem er denkt, so muss sich ein Rocksong anhören. Der Steve Lukather und Eddie Van Halen, die haben dann noch so ihren Teil mit beigetragen, dass es dann nach so einem richtigen Rocksong klingt. Musste dann auch mal wieder ein bisschen runtergedrosselt werden von der Verzerrung, damit es nicht zu hart wird. Und der Song ist deswegen so großartig, weil er für mich auch nochmal zeigt, dass Michael Jackson, auch wenn er der King of Pop ist, nicht so das Seichte und das Sanfte singen kann, was er in vielen anderen Songs bewiesen hat, wie Man in the Mirror oder You Are Not Alone oder auch diese sehr smoothen, R&B-lastigen Sachen, Smooth Criminal zum Beispiel, smooth, und aber auch diese sehr rockigen, aggressiven Parts singen kann. Und das hat er unter anderem mit dem Song, aber auch, man hört es ja auch bei Dirty Diana oder bei Black or White kommt es ja auch so ein bisschen durch. Oder Give In To Me. Und deswegen ist für mich Beat It so ein herausstechender Song. Da kommt jetzt ein bisschen durch, dass ich selber so Rockfan bin. Aber ich finde, da entfaltet er sich als Künstler und als Sänger nur noch mal umso mehr. Genau. Textlich ist jetzt eigentlich nicht ganz so viel zu erzählen, glaube ich.
Nicht ganz so viel. Eigentlich liegt es auch auf der Hand, wenn man sich einmal den Text durchliest. Es ist eigentlich so eine Zerrissenheit, in einem Text, den ich gelesen habe oder wo ich mich vorbereitet habe auf diese Lyrics, wurde dieser als typisch männlich beschrieben. So, und jetzt sind wir wieder im Klischee-Denken drin. Ein Mann, der denkt, ich muss ein Mann sein. Und dazu zählt einfach auch, ich muss mich schlagen, ich muss mich prügeln, ich muss meine Ehre oder die Ehre meiner Lieben verteidigen. Weiß ich nicht, ob das jetzt typisch männlich ist, aber gut, lassen wir das mal so dahingestellt.
Macho Man.
Aber ja, in diesem Song soll es einfach nur um diese Zerrissenheit gehen. Dieses Teufelchen auf der einen Schulter und auf das Engelchen auf der anderen Schulter. Schlage ich ihm jetzt mitten ein in die Fresse rein oder gehe ich einfach weg und sage, hier, sag, was du willst, aber mich interessiert es nicht, sprich mit der Hand.
Genau, es soll ja eigentlich mehr so diese Abkehr von Gewalt sein.
Genau.
Ne? Ich glaube, das wollte er transportieren, hat er selber so Gewalterfahrungen in seiner Kindheit gemacht, ne? Dank seines super tollen Vaters, der ja gesagt hat, naja, aber ich habe ihn ja nie mit der Hand geschlagen, ich habe immer einen Gürtel genommen, als wenn das irgendwas Tolles wäre. Und auch auf der Straße bestimmt schon die ein oder andere Erfahrung gemacht hat. Ne? Und dadurch kommt jetzt die Botschaft des Songs heraus, dass eigentlich Gewalt immer abgelehnt werden muss. Ne?
Genau.
Du zeigst dich mehr als Mann, wenn du der Konfrontation oder dem Kampf aus dem Weg gehst. Damit zeigst du mehr Größe irgendwie. Das will Beat ja im Grunde aussagen.
Richtig. Und er singt ja auch einmal, this is not a truth or dare game. Also es ist keine Wahrheit oder Pflicht, kein Wahrheit oder Pflichtspiel. Dreh dich einfach um. Du brauchst die Pflicht nicht nehmen. Stell dich der Wahrheit. Geh. Halt die andere Wange hin, aber schlag nicht zurück. Vermeide Gewalt.
Genau.
So.
No violence ist die Botschaft. Der Song an sich aber auch natürlich super. Der vorantreibende Beat, die Gitarrenarbeit ist super. Wirklich, also selbst wenn man das jetzt rausnimmt aus R&B und rein in die Rockwelt nehmen würde, kann der da auch super standhalten. Wie erwähnt, das Gitarren-Solo echt super reingespielt von Eddie Van Halen damals mit seinem herausragenden Tapping, was er gemacht hat, diese Technik, was er ja auch mitgeprägt hat. Und ja, der Song reißt, finde ich, einen von der ersten Sekunde sofort mit. Da kann man gar nicht so still sitzen bleiben oder sich, da muss man sich irgendwie zu bewegen. Herausragend außerdem ist das Musikvideo, das auch hochgelobt worden ist, das inspiriert ist von West Side Story.
Ja.
Wer schon mal den Film gesehen hat oder das Theaterstück irgendwie kennt, der wird das auch sofort da wiedererkennen. Es geht dann ja um rivalisierende Gangs, die aufeinander zukommen. Michael Jackson wird dann so ein bisschen damit involviert, aber er kann die dann wieder trennen, dass es nicht zu diesem Messerfight kommt, der sich da andeutet, sondern dass man dann in so eine Choreografie reingeht, die sehr gut dargeboten ist. Also auch dieses Tänzerische in Musikvideos wird da sehr hervorgehoben.
Und ein bisschen anders als bei West Side Story, wo es die Puerto Ricaner gegen die Native Americans, was errede ich denn heute für einen Unsinn, gegen die weißen Amerikaner waren.
Die Jets gegen die Sharks.
Ey, du bist gut. Waren es in diesem Video halt Schwarze gegen Weiße. Und eigentlich ist es doch genauso aktuell wie nie zuvor, diese Thematik. Und es gab auch ein Hintergrund dazu, weil nämlich Michael Jackson abgelehnt wurde, auf dem Cover einer Zeitschrift zu erscheinen, weil er schwarz war. Und die Begründung lautet, also so langsam reicht mir das mit der Party. Unser 10-Jähriger ist eine
Partysau. Hört niemals auf.
Nein. Mit der Begründung wurde er abgelehnt, dass sich ein Magazin mit einem Schwarzen auf dem Cover nicht verkaufen würde. Und noch ein Fun Fact, die Leute in dem Video, die Angehörigen der Gangs, waren richtige Gangmitglieder. Sie wurden auf der Straße gecastet und durften in diesem Video mitspielen.
Genau, waren so irgendwie 15 oder 20 Tänzer, die natürlich die Choreografie professionell machen mussten, aber dazu dann noch so zwischen 70 und 80 richtige Gangmitglieder. Die
fand
sie dann dafür geholt haben. Ja, aber scheint ja gut gegangen zu sein. Aber auf jeden Fall Beat It einer der größten Songs aller Zeiten.
Definitiv.
Genau, von dieser Abtempo-Nummer, die so sehr rockig ist, gehen wir jetzt in viel ruhigere Gefilden rein und kommen zu Stand By Me von Ben E. King. Der Song ist kürzer als so viele andere Songs, die wir hier hatten, nur knapp 3 Minuten lang, wurde 1961 veröffentlicht als Single. Und ist geschrieben von Benny King und Elmo Glick. Das ist aber ein Pseudonym. Das steht für das Produzentenduo Jerry Leiber und Mike Stoller. Die werden damit aufgeführt als Autoren des Songs. An sich den Song geschrieben hat aber wohl Benny King. Der Song war recht erfolgreich damals, als er rauskam. Hatte Platz 1 für 4 Wochen in den USA. In den R&B-Charts besser gesagt, Platz 4 dann in den Pop-Charts, also da waren, sind die Charts ja so ein bisschen getrennt, aber als R&B-Song, welcher er ist, ist er sehr gut gechartet dann dort. Genau, Stand By Me ist für mich eine der schönsten Balladen, die es überhaupt so gibt. Ist die ganze Zeit nur unterlegt von so einer immer gleichbleibenden Basslinie, mit der geht der Song ja auch los. Sobald man diese Basslinie noch hört, weiß man sofort, alles klar, Stand By Me. Genau, da ist man sofort. Dum, 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 dum. So ungefähr hört es sich dann an. Und das bleibt auch das ganze Lied so. Und das ganze Lied bleibt nur in ganz wenigen Akkorden ganz ruhig und lebt von dieser wirklich herausragenden, souligen Stimme von Ben E. King, der eine richtig schöne Botschaft rüberbringt in dem Song.
Richtig, nicht umsonst ist dieser Song eines der beliebtesten Hochzeitslieder aller Zeiten, seit dem Erscheinen bis zum heutigen Tage. Und die Bedeutung ist, in keinem einzigen Lied wird es so klar wie in diesem Lied, wie ich finde. Es ist einfach die Bedeutung, Liebe, Vertrauen geht über alles. In schwierigen Zeiten soll man zu seinem Partner stehen, wie auch in guten Zeiten. Denn es ist nicht alles nur Sonnenschein und nicht nur alles Yippie-Yay, sondern es gibt auch traurige Tage, es gibt Regenwetter und es gibt dunkle Täler. Aber wenn man zusammenhält, wenn man zueinander steht, ist alles prima.
Das ist eine Ode an die Partnerschaft, seinem Partner zu vertrauen.
Genau.
Egal was passiert. Solange dein Partner an deiner Seite ist, ist das alles nicht so schlimm.
Genau, und da gibt es auch keine weiteren Interpretationen und ich würde auch keine andere Interpretation für mich gelten lassen. Die ist einfach zu schön.
Genau.
Und zu wahr.
Der Song ist nochmal gechartet und zwar 1986 und 87. Das hatte mit zwei Ereignissen zu tun. 86 kam nämlich ein sehr bekannter Film in die Kinos, Stand By Me, das Geheimnis eines Sommers. Ein Film basierend auf einer Novelle von Stephen King. Werden bestimmt einige von euch kennen. Wenn nicht, holt das unbedingt nach. Ist wirklich ein toller Film. So eine Come-out-of-Age-Story. Mhm. Und vor allen Dingen auch ein super Film über Freundschaft. Und da wurde der Song dann der Titelsong des Films, ist dadurch dann nochmal 86 in den USA hochgechartet und 87 war der Song nochmal Teil einer Levi's-Werbung und ist dann auf Platz 1 im Vereinigten Königreich dann nochmal gelandet.
Ich erinnere mich richtig, also das hatte ich ja total verdrängt, ja? Gerade die Levi's-Werbung waren ja damals, egal welcher Song in der Levi's-Werbung kam, wir kriegen kein Geld von Levi's. Egal welcher Song in der Levi's-Werbung vorkam, der ist sofort in die Charts eingestiegen.
Ich weiß noch, Mr. Bombastic damals, Shaggy, ne? Das war das auch Levi's?
Ich meine, ich, ne? Ja.
Das ging dann auch sofort rein. Da war dann auch nochmal das gechartet. Ich kann mich auch erinnern, glaube ich, dass damals das Musikvideo wurde nochmal neu, oder es wurde nochmal ein Musikvideo aufgelegt. Da war Benny King dann zusammen mit den beiden Hauptdarstellern zu sehen, River Phoenix und Will Wheaton. Genau. Es gibt einige Coverversionen des Songs, unzählige.
Wir haben uns vorhin welche angehört und ich muss nachher muss ich euch was gestehen. Oh Gott.
Na?
Einer meiner Lieblingssänger hat dieses Lied gecovert und ich fand die Version schrecklich. Wir reden hier von Meatloaf.
Ja, wird der Originalversion nicht so ganz
gar
gerecht.
Gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Es war schrecklich.
Ja, der Blues und der Soul wird so ein bisschen, finde ich, in der Version rausgenommen.
Es bröckelt in mir.
Besser gemacht hat die Coverversion dann schon Lemmy Kilmister, der Frontmann von Motorhead. Der hat auch eine Coverversion davon gemacht, aber etliche andere Künstler haben den mal gecovert. Nur eine kleine Auswahl. Otis Redding, Sonny und Cher, John Lennon, die Kelly Family, Weezer. Eine bekannte Version ist von For the Cause. Das ist auch eine Version, die nochmal hochgechartet ist, damals in den 90ern. Und sogar Cassius Clay, richtig. Muhammad Ali hat mal eine produzierte Version von Stand By Me rausgebracht.
Und ich wette, dass mindestens ein Dreiviertel all unserer Zuhörer dieses Lied auch schon mal gesungen haben.
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass ich keine Person kenne und ich glaube, dass keiner, der sich das anhört, sagen würde, ja, Stand By Me, nee, das ist kein guter Song. Man kann ja immer geteilter Meinung sein bei allen Songs, die wir hier vorstellen. Oh, das ist mir zu laut, das ist mir zu unruhig, das ist mir zu langweilig. Aber Stand By Me ist ein Song, da sagt keiner, der ist schlecht. Wer sagt Stand By Me, ist kein schöner Song oder man ist davon nicht berührt. Der hat kein Herz und keine Seele, Punkt.
Nächstes Lied.
Da lege ich mich jetzt drauf fest. Wirklich eine wunderschöne Ballade und auf jeden Fall ganz zu Recht in dieser Auflistung mit dabei. Nachdem wir jetzt dann so ein ruhiges Stück gehabt haben, werden wir wieder ein bisschen abtempomäßig und es geht weiter mit We Didn't Start the Fire von Billy Joel. Das ist ein Song aus dem Jahr 1989, wurde veröffentlicht auf seinem Album Stormfront und geht knapp 5 Minuten. Billy Joel ist auch selber der Autor des Songs gewesen und der Song war auch mega erfolgreich, war Platz 1 in den USA, in Deutschland mehrere Wochen in den Top 10 gewesen, hat auch einige Platin- und Goldauszeichnungen bekommen und ist unserer Ansicht nach einer der größten Songs aller Zeiten.
Definitiv.
Der Song an sich ist ja so ein Pop-Rock-Song, kann man es, glaube ich, so nennen seiner Zeit. Hat, wie gesagt, einen schönen Abtempo-Beat, also die Drums gehen schön nach vorne, hat auch so eine gute peitschenden Keyboard- und Gitarrenpart, der das nach vorne bringt. Die Songstruktur ist aber sehr auffällig, etwas, was ich in keinem anderen Song jemals wieder so gefunden habe. Es gibt zwar einen richtigen Refrain, der immer wiederholt die Botschaft We didn't start the fire und die anderen Informationen dazu, aber die Strophen sind im Grunde nur immer aneinander gereihte Fakten. Da hast du, glaube ich, ein bisschen mehr noch zu erzählen.
Ja, also wer Geschichtsunterricht im Schnelldurchlauf haben möchte, der hört sich einfach mal We didn't start the fire an. Es fängt an mit 1949, dem Geburtsjahr übrigens von Billy Joel, und geht, also dieses, ich muss mich einmal selber unterbrechen, und zwar ist dieses Lied zweigeteilt. Im ersten Teil geht es von 1949 los und geht bis 1969 bis Woodstock. Und in diesem Segment, diese 20 Jahre, werden pro Jahr 2 Ereignisse dargestellt. Dargestellt einfach nur mit einem Schlagwort. Das waren einfach so die Ereignisse, die Billy Joel in seinem Leben, Kindheit, in seinem Aufwachsen, in seiner Jugend, in seiner jungen Erwachsenenwelt geprägt haben, was er so wahrgenommen hat und was er ja als relevant bezeichnet hat. Und nach Woodstock kommen ja Punk, Rock, AIDS, Crack und solche Sachen alles, was da noch alles reinfällt. Dort fasst er alles stark zusammen. Bis ins Jahr 1989 halt. Der Witz, was heißt der Witz an der Sache? Es war einfach wohl so entstanden, dass sich irgendwann irgendwo ein 40-Jähriger, Billy Joel, mit einem 21-jährigen Typen getroffen hat, der ja mir nicht namentlich bekannt ist. Und sie haben einfach über ihr Leben gesprochen, wie so oft sich 2 Erwachsene manchmal unterhalten. Und ja, sie haben über dies und das gelabert und sie haben dann auch darüber philosophiert, wie das Leben damals war, wie das Leben heute ist. Und dann sagte der Junge zu dem Alten, was für eine schreckliche Zeit das momentan für einen 21-Jährigen ist. Die Weltlage sei so dramatisch mit dem ganzen, ja, was ich gerade schon sagte, mit dem ganzen AIDS, mit dem ganzen Crack, was da durch die Presse ging und. Billy Joel sagte nur, ja, damals hatten wir es auch nicht leicht. Und dann sagte der 21er, ja, was hattet ihr denn schon damals, ne? Da war doch alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wahrscheinlich hat er nur an Woodstock gedacht. Aber da meinte nur Billy Joel, ja, und was war mit Vietnamkrieg? Was war mit den Drogen und den Bürgerrechtsproblemen und. Und aus diesem Gespräch wurde die Idee zu diesem Lied geboren. Weil es gab unendlich viele Begebenheiten, Ereignisse, die er zu verarbeiten hatte. Und eigentlich sollte das Lied mit einem Satz enden. Und zwar sollte es heißen Poison Apples in the Store. Das war gerade 89 wohl, da wurden, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber da gab es dann in den USA, weil dieses Lied auch sehr US-lastig ist.
Ja, sind viele Fakten Gründen, aus den USA.
Aus den USA, halt, ja, genau. Aber in den USA gab es dann wohl vergiftete Äpfel in den Supermärkten. Aber gerade da passierte noch etwas. Und zwar war das da, jetzt suche ich es gerade, da, dass China unters Kriegsrecht geriet. Jeder kennt, glaube ich, dieses Bild, wo der eine mit dieser Plastiktüte die Panzer zuläuft.
Und sagt, verschwindet mal hier. Ne?
Ja, ne, so ungefähr. Also hat Billy Joel ganz flugs die Zeile, die er eigentlich wollte, also Poison Apple in the Store, einfach umgeändert in China under Martial Law. Und dann soll er gesagt haben, Leute, zum Teufel, veröffentlich endlich diesen Song, sonst muss ich ihn nochmal umschreiben. Gut, dass er es gemacht hat. Es kam, glaube ich, jetzt, das ist ein Fakt, den du eigentlich wissen müsstest, im Oktober, September oder Oktober kam der auf den Markt, ne?
Den genauen Monat weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber das kann so in den Dreh rum gewesen sein, ne?
Ja, muss gewesen sein, weil kurz danach fiel der eiserne Vorhang.
Das wäre auch noch meine Erwähnung wert gewesen dann.
Richtig, ich glaube, da war Billy Joel froh, ja. Ich habe es rausgebracht, ich brauche es nicht mehr neu umschreiben. Aber viele, viele wünschen sich, dass er es mal täte.
Genau, das ist halt, wie jetzt erzählt, was Besonderes, Geschichtsunterricht verpackt in diese nicht mal 5 Minuten, einfach nur, indem man einfach ein paar Punchlines raushaut, hintereinander weg. Mit einigen kann man was anfangen, bei den anderen ist man vielleicht dann auch angehalten, mal nachzulesen. Ja, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wenn man sich den Text mal so Stück für Stück anguckt, kann man das ja auch machen. Was genau steckt eigentlich hinter 2, 3 Worten eigentlich hinter? Manchmal nur ein Wort, was eine riesige Bedeutung dann hat. Und genau, der Wunsch wäre mal gewesen, dass Billy Joel das mal fortsetzt, vielleicht ab 89 bis jetzt zum Beispiel 2020, ist leider nie passiert. Es gibt einige Videos im Internet, wo so Fans das gemacht haben und versucht haben, das in die heutige Welt mit umzutransportieren. Sind auch einige ganz gut gelungen, kommen aber nie an das ran, was Billy Joel damit geschaffen hat. Und diese Art von Song, finde ich, sowas hat man danach nie wieder gehört. Irgendwie, dass man so einfach so eine Erzählstruktur hat, gar nicht eine Geschichte erzählt, sondern die Geschichte der Welt einfach nur mit ein paar Wörtern aneinandergereiht. Und dazu dann das auch musikalisch mit einem super Abtempo-Beat, der überhaupt nicht langweilt, sondern der dich die ganze Zeit mitnimmt, dann so erzählt.
Stell dir mal vor, ich würde das machen, dann würde dabei sowas herauskommen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Meine Geistesblitze muss ich mir aufschreiben und vergesse ich sie wieder. Beckenbauer, Klinsmann, RPG im Klimansland.
Wow. Ja, aufnahmefähig. Hat jemand ein Aufnahmestudio zur Verfügung? Ich glaube, dann können wir anfangen.
Erzähl einfach weiter. Geh zu Otto.
Genau, was dazu passt, was du gerade gemacht hast. Es gibt eine Menge Parodien aber auch zu dem Song. Auch die findet man dann unter den Streamingdiensten oder wenn man nachliest. Die beste Parodie, finde ich, ist von Otto Walkes. Wir haben Grund zu feiern. Da erzählt er dann nicht die ganze Zeit von Dingen, die in der Geschichte passiert sind, der Welt, sondern spricht von Alkohol, den man sich so in den Kopf tun kann und zählt das auf. Genau, und was diese für einen Effekt auf den Körper dann hat. sehr lustige Parodie. Genau, da gibt es dann noch ganz viel, aber unerreicht ist trotzdem dieses Meisterwerk von Billy Joel. Deswegen auch einer der größten Songs aller Zeiten. Und das wird dann noch lange bleiben. Vielleicht gibt es irgendwann mal so eine Form von Fortsetzung von ihm selbst oder ein anderer großer Musiker nimmt sich den an und macht das auf dem Niveau weiter, wie er es damals gemacht hat.
We didn't start the fire.
Genau.
Kommen
But we tried to fight it.
Kommen wir zum letzten Lied?
Ja, wir sind schon am Ende angelangt.
Aber das Ende wird groß.
Das Ende wird groß. Für das Ende müsst ihr euch aber eine bestimmte Stimmung bringen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt jetzt in einem schnellen Cabrio, ihr seid auf einem Highway an der Westküste der USA unterwegs, durch eine Wüste, es ist schon Sonnenuntergang, euch geht der Wind durch die Haare, ihr seid schon ein bisschen länger unterwegs. So langsam stellt sich auch die Müdigkeit ein und ihr seid ein bisschen kaputt. Es ist auch kein anderes Auto irgendwie unterwegs an dem Abend. Ihr seid irgendwie ganz allein. Und dann aber auf einmal am Horizont kommt so ein leuchtendes Licht, das immer größer wird. Und da entpuppt sich vor euch das Hotel California. Um diesen Song geht es von den Eagles. Der ist auch schon ein bisschen älter. 1969 kam die Albumversion raus, 77 die Singleversion. Und war auf dem gleichnamigen Album, Hotel California hieß auch das, ist relativ lang, eine lange Rockballade, Halbballade oder ein Rock-Epos könnte man es auch nennen. 6 Minuten 30 ging der Song und ist geschrieben von den Bandmitgliedern Don Felder, Glenn Frey und Don Henley und gilt für viele als der ultimative Rocksong. Also wenn man sich Listen anguckt über die größten und besten Songs aller Zeiten, dann findet man Hotel California häufig auf Platz 1. Erfolgreich war der Song natürlich dann auch, hat international mehrfach Gold und Platin abgeräumt. Du hattest nachgelesen, ja, dass sogar etwas eingeführt wurde für das Album aber.
Richtig, für das Album, das ja auch genauso heißt wie der Song oder der Song heißt wie das Album, also Hotel California. Ich, gewöhnt euch einfach dran. Dieser Song, das Album, hat sich nämlich schneller als jeder bisherige Tonträger über 1 Million Mal verkauft und so musste die RIAA, Recording Industry Association of America, nämlich die Platin-Schallplatte einführen. Und ja, das hat sie getan.
Eagles haben wir zu verdanken, dass es die Platin-Platte gibt.
Großartig, würde ich sagen.
Ja. Ist aber auch völlig zu Recht. Großartiges Album und auch genauso großartiger Song. Geht ganz ruhig los mit so einem Akustikgitarren-Intro und dann steigt der Song dann ein, auch relativ ruhig gesungen und erzählt uns eine Geschichte. Es geht dann immer wieder in den Refrain vom Hotel California, wie toll es ist und was für ein toller Ort das ist. Genau, der Text ist auch, kann in mehrere Richtungen gelesen und interpretiert werden. Da hast du wieder ein bisschen was rausgesucht.
Ja, habe ich eigentlich, gibt es zwei, jetzt kriege ich das deutsche Wort nicht hin, diese zwei Hauptinterpretationen, so umschreibe ich das
jetzt. Das klingt sehr deutsch.
Das klingt sehr deutsch, ja. Zwei Hauptinterpretationen, und zwar ist es einmal, dass dieses Hotel für eine psychiatrische Anstalt steht. Ja, könnte man ganz sicher auch mit konform gehen. Aber zum anderen könnte es ein Synonym für Drogenabhängigkeit sein. Und ja, dem gehe ich eigentlich mit. Genau. Ja. Also so viel, wie in diesem Liedertext umschrieben wird, synonymisiert wird, kann es eigentlich nur die Drogenabhängigkeit sein. Und es gibt, das hatte ich dir vorhin auch schon einmal gesagt, es gibt eine Zeile in diesem Lied, die mich auch ganz doll daran glauben lässt. Und zwar heißt es irgendwann, we never had that spirit here since 1969. Also wir hatten nicht mehr dieses Lebensgefühl hier seit 1969. Und was war außer der Mondlandung 1969 noch großartiges? Woodstock. Und für was steht Woodstock? Na?
Musik natürlich.
Natürlich.
Großartige Musik.
Selbstverständlich.
Und ein schlecht organisiertes Festival.
Selbstverständlich. Ich bin mir sicher, euch fallen noch ein paar andere Dinge ein, für die Woodstock als Synonym stehen könnte. Und es gibt auch noch eine Zeile, die magst du bestimmt sagen. Sie liebst du doch.
Du meinst die letzte Zeile?
Ja.
Ja, you can check out anytime you like, but you can never leave.
Genau, also man kann jederzeit dieses Hotel verlassen, seine Sucht verlassen, aber man wird sie niemals los.
Ja, ist eine plausible Interpretation, dieses, dass man da so gefangen ist, es auch in irgendeiner Art und Weise gut tut, aber dass man da nicht von wegkommt, irgendwie, auch wenn man es will.
Es wird immer ein Teil von einem bleiben.
Genau, das ist eine Möglichkeit. Ich habe auch mal so gelesen, Interpretation der Zerstörung des amerikanischen Traums, ne, wofür die Menschen selber verantwortlich sind, dass das zerbröckelt, was man eigentlich so hoch gelebt hat, den Luxus, den Wohlstand, aber daran selber irgendwie zerbricht oder auch das nicht halten kann.
Bestimmt.
Ja.
Ja, aber das finde ich schon so ein bisschen. Man muss ja auch also ganz häufig hört man davon, dass so viel Hochgestochenes in Lieder hinein interpretiert wurde. Gesellschaftskritisches, Zerfall der Demokratie, der Gesellschaft oder was weiß ich. Und wenn sich dann der Texter oder der Komponist dieses Liedes diese Interpretation anhört, der wird, glaube ich, nur noch die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Hey, wird er vielleicht sagen, es geht hier um Gras, aber es geht hier bestimmt nicht um den Zerfall einer Gesellschaft, ja?
Ich glaube aber, ich hatte die Eagles immer auch so verstanden, dass sie dann auch nicht genau festlegen wollen, also darum geht es jetzt hundertprozentig, sondern dass man seine eigene Interpretation damit reinbringen kann. Hatten wir in der vorherigen Folge ja auch schon gesagt, ja. Gerade solche Texte sind ja im Grunde die besten, wo jeder, der die Kopfhörer aufsetzt und quasi seine eigenen Interpretationen oder seine eigenen Erfahrungen in den Song mit reinbringt und dadurch seinen eigenen Song macht, seine eigene Bedeutung, dass das mit die besten sind. Also wenn du so einen Text schreiben kannst, das haben die hier in bester Art und Weise gemacht, dann hast du echt einen riesen Song geschrieben.
Ja. Don Henley selber hat mal gesagt, für ihn geht es um das Ende der Unschuld der Eagles. Kann man sehen, wie man mag.
Ja, lassen wir mal einfach so stehen, ne?
Don Henley wird es wissen.
Genau. Was man auch stehen lassen muss und was absolut nochmal hervorzuheben ist in dem Song, ist ja nach dem Satz, den ich gerade gesagt habe, das Gitarrensolo, in das es dann übergeht, das von vielen Gitarristen, vielen Profis, Gitarrenmagazinen als mit das beste Gitarrensolo aller Zeiten betitelt wird. Ist ja mehr so ein Gitarrenduett von Don Felder und Joe Walsh. Und ich finde diesen Übergang auch so geil in dieser ruhigen Ballade. Und dann geht es mit diesem letzten Satz, der nochmal so richtig reinhaut, dass du dieses Hotel nicht verlassen kannst, in dieses epische Gitarrensolo rein. Da kriege ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Da kannst du mit meinen Nippeln Glas schneiden dann. Das ist wirklich, also der Song nimmt dich dann nochmal richtig mit. Und ich werde diesem Song nie über. Nein. Der wird nie langweilig. Das ist so ein Prädikat, was viele der Songs haben, die wir jetzt hier genannt haben, aber gerade Hotel California, den kannst du, glaube ich, in Dauerschleife spielen. Der bringt was mit. Das wird nie langweilig.
Nein,
das wird immer groß bleiben.
Auf jeden Fall. Und ich finde auch, man kann ihn in jeder Stimmung hören. Es gibt Songs, die kann ich mir nur anhören, wenn ich, weiß ich nicht, traurig, depressiv bin. Es gibt Songs, die kann ich mir nur anhören, wenn ich fröhlich, lustig, was auch immer, betrunken bin. Aber diesen Song kann ich mir in jeglicher Stimmung anhören. Er passt immer. Du kannst dir immer irgendetwas da rausholen und rausziehen, was gerade zu dir in diesem Moment passt. Und das finde ich einfach großartig.
Ja.
Prima.
Passend dazu beenden wir diese Folge, während wir im Hotel California sind und leider es nicht verlassen können.
Ich habe nicht gesagt Hotel of California. Halt es mir hoch.
Ja, das halte ich dir hoch.
Also, aber ich musste es jetzt einmal
Lilly
sagen.
Lilly hat die Angewohnheit, also sie hat das immer früher gesagt, das würde das Hotel of California heißen.
Ja, weil es ist ein Füllwort und das
richtig. Passt. Wir haben zigmal nachgeguckt. Es gibt nirgendwo eine Version, wo steht, es ist das Hotel of California. Es ist das Hotel California. Es gibt übrigens ein paar Hotels auf der Welt, die beanspruchen für sich und dann das Hotel, was man auf dem Cover sieht vom Album, aber auch andere Hotels in Mexiko gibt es, glaube ich, noch eins, die sagen, wir sind davon inspiriert oder die nennen sich selbst Hotel California, aber die Band sagt auch, das ist ein fiktives Hotel. Also auch wenn ein Hotel irgendwo den Namen trägt oder auch das, was für das Cover verwendet wurde, das ist so in dem Sinne nicht damit gemeint. Es ist ein fiktives Hotel. Alles für die Imagination.
Es steht mit dem Overlook Hotel zusammen.
Ja, genau.
An einer Straße. Eins rechts, eins links.
Gruselige Vorstellung. Ja, wir hoffen, dass euch diese Folge auch wieder gefallen hat. Lasst gerne Rückmeldung zurück in Form von Abos, Likes, Glocke, Kommentare. Auch über die anderen Möglichkeiten, die Lilly schon am Anfang gesagt hat, dass wir jetzt auch über iTunes, über Amazon Music und auch über Spotify
zu hören sind. iTunes kommt noch, wir stehen noch zur Prüfung aus.
Ja, wenn wir die Prüfung nicht bestehen, dann weiß ich auch nicht.
Unsere E-Mail-Adresse findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Ja.
Und wir werden mal schauen, wie es in der nächsten Zeit weitergeht, ob dann wieder was über Musik kommt in nächster Zeit. Das ist auch nochmal geplant. Das war ja gewünscht in den Kommentaren, dann eine Folge über Harry Potter zu machen.
Es wird genau. Grausam. Ich habe Angst.
Warum denn?
Vor dir.
Zu Recht.
Ja.
Das wird ein bisschen mehr Vorbereitungszeit in Anspruch nehmen. Also das wird dann nicht in den nächsten Wochen erscheinen, aber wir gehen da mal so ran in der Vorbereitung und wir gucken mal, was zwischendurch nochmal anderweitig so an Themen sind, über die wir Lust haben zu quatschen und über die ihr vielleicht auch Lust habt zuzuhören.
Solltet ihr noch irgendein Thema haben, was oder wovon ihr denkt, das wäre was, worüber die beiden sich unterhalten können und es mit ihrem Halbwissen füllen können, schreibt es uns auch in die Kommentare. Schreibt uns eine E-Mail, schreibt uns irgendwas. Schreibt.
Macht das.
Jetzt.
Ansonsten wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer auf euch zutrifft. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.